So, grüß Gott miteinander und herzlich willkommen zum Beginn unserer neuen gemeinsamen Arbeit. Wir hatten ja gesagt, wir setzen erstmal noch fort mit Hans-Urs Balthasar, nur nicht jetzt nochmal über die Philosophie im Ganzen, sondern was ich Ihnen vorstellen möchte, ist dieses Büchlein. Also das inzwischen sieht es, glaube ich, gelb aus, die so und so viele Auflage. Das ist 1951 erschienen. Meine Ausgabe ist die dritte Auflage, das war 1953, Der Christ und die Angst. Und das war damals eben, ja, 50er Jahre, der Existenzialismus. Der galt, wo man ja sagte, der große Name, der erstmal zu nennen ist, schon mit dieser Einführung des Wortes Angst, ist Kierkegaard, der sagt, zur Freiheit gehört die Angst. Seine Bestimmung ist die, wenn die Freiheit hinabschaut in ihre Möglichkeiten, da packt sie der Schwindel. Und der Schwindel ist eine Verknüpfung von Faszination, das einen wegruft und das einen zurückschrecken lässt. Und das ist eigentlich so die Basis, die dorthin gehört und die von dort her den Menschen bestimmt. Und von dort her ist das ja eingegangen in die ganze Existenzphilosophie, also bei Jaspers, bei Heidegger, während noch Hegel, dass die Wörter noch andersrum benutzt hat. Also wenn Hegel von Tod spricht und der Bedrohung durch den Tod, zum Beispiel in dem berühmten Herr-Knecht-Kapitel, dann spricht er von der Furcht und benutzt Angst als Wort für die Reaktion auf ein konkretes drohendes Übel. Aber seit Kierkegaard hat man ja diese andere Einteilung eingeführt. Furcht ist die Reaktion auf ein sich näherndes Übel und darauf hat man mit Tapferkeit zu reagieren, während die Angst alles umfasst, aber keinen eigentlichen Punkt hat, sondern alles verflüssigt und auflöst. Deswegen ist das so zentral jetzt für die Leute, auch für Sartre und all die Leute, weil es eben zum Wesen der Freiheit gehört. Warum macht es Angst? Eben weil die Freiheit selber aus Möglichkeiten besteht und man nicht weiß, was daraus wird oder von dort her. Was mache ich aus meiner Freiheit? Was mache ich aus der Freiheit anderer Leute? Und was machen die Freiheiten anderer Leute aus mir? Das ist ja die Frage, die sich da aufwirft und deswegen war das dann das große Thema und es ging immer um das Heldentum und das Aushalten dessen der Angst. Und dagegen wendet sich nun in aller Schärfe Hans-Urs von Balthasar und will eben zeigen, dass das eigentlich nicht hingehört und dass das eigentlich verboten ist von Gott her, um das so auszudrücken. Nur auf Umwegen kommen wir da wieder hin. Das war sein Einstieg. Also es kommt schon in seinem großen Buch da über diese Apokalypse der deutschen Seele, klingt das schon an, das Gegenüber von Kierkegaard und Nietzsche. Aber das Entscheidende ist dann dieses Büchlein und dann sagt er hier, die Frage, auf wie man zurückgehen kann, sagte von Kierkegaard, kommt man über Freud dann zu Heidegger und das sei ja schrecklich und man müsse dann eher bei den Dichtern ansetzen. Und das war ja auch der Existenzialismus war ja zugleich nochmal auch eine literarische und nicht bloß philosophische Position. Und dann nennt er für Frankreich Léon Blois, dann George Bernanos vor allen Dingen und Paul Claudel und für Deutschland Gertrud von Lefort. Bei Gertrud von Lefort ist es diese berühmte Novelle von ihr, Die Letzte am Schafott. Und diese Darstellung dieser Dichter, die kritisiert er auch noch einmal. Das heißt, wir werden sehen, er kritisiert es nicht bei George Bernanos, aber noch ganz deutlich bei Gertrud von Lefort und geht darauf ein und setzt dort an. Sagte, das muss hier geklärt werden in diesem Problematisieren der modernen Seele, die das so hat. Wie sieht das eigentlich aus? Und dann beginnt er mit der Bibel, ist ja Theologe. Erstmal. Und dann ist also erst etwas über den alten Bund zu sagen und dann über den neuen Bund, welche Rolle dort die Angst spielt. Also nochmal, Angst ist nicht die Furcht in der Reaktion auf eine konkrete Bedrohung, sondern alles löst sich auf und verschwindet. Man kann es an nichts greifen, sondern man hat eben überhaupt nichts in der Hand. Und da sagt er, oft und offen ist, ohne Angst vor der Angst von ihr die Rede. Angst ist im Alten Testament angesichts des Wortes Gottes zunächst so etwas wie eine allgemeine und neutrale Grundbefindlichkeit des menschlichen Daseins überhaupt. Ja, eben, weil die Begegnung mit Gott uns überfordert. Deswegen sagen ja die göttlichen Boten immer, keine Panik, also keine Angst, fürchtet euch nicht, nicht? Das ist immer die erste Reaktion, die dort auftaucht. Und wo die Leute sich wundern, dass sie hinterher noch leben, wenn sie ihm begegnet sind. Denn das war ja auch klar, Gott sehen heißt sterben. Und deswegen hat mich das auch immer so berührt, wenn ich das in Psalmen, bei den Psalmen lese, die Selbstverständlichkeit, dass uns das umbringt. Aber dass die Leute sagen, zeig mir dein Angesicht und ich werde heil. Also dass das durch den Tod hindurchgeht, das ist schon interessant. Diese Wirklichkeit des Tages und die Unwirklichkeit der Träume, wie er sagt, die hier drin steckt, und das eben umgrenzt durch Geburt und Tod als die beiden Grenzen zur Finsternis. Das ist ja auch sich klarzumachen, dass das die alten Israeliten überhaupt nicht gestört hat. Die haben gesagt, man lebt eben wirklich nur kurz und nach dem Tod ist eben nichts mehr los. Man ist in der Scheol. Da gibt es auch keine Beziehung zu Gott oder zu irgendetwas anderem hin, sodass ja zwischendurch der Psalmist auch Gott damit erpresst und sagt, wenn du mich sterben lässt, aus der Scheol lobt dich niemand. Nicht? Also das gilt so, da ist erstmal auch nicht von Leben über den Tod hinaus zu denken, das kommt alles erst im dritten Jahrhundert vor Christus. Dass das aufweckt bis dorthin, ist klar, Gott lebt immer und wir unsere kurze Zeit und haben daran teil und das ist eben so. Das ist einfach so gegeben. Der Mensch steht eben zwischen diesen Grenzen der Finsternis im Licht Gottes und in Freude seinen vergänglichen Tag und dessen unvergängliches Licht, das dort drinnen ist. Und da zitiert auch Balthasar in einer Weise, die mich immer schon gewundert hat, völlig positiv und ohne Problem den Kohelet, also den Prediger, während ich zu den Leuten gehöre, die sagen, dieses Buch Kohelet ist eigentlich ein Antibuch zu allen anderen. Der amerikanische Theologe und Philosoph Kreeft hat gesagt, es ist so wie die eine Tafel, die da steht und alles andere beantwortet dann die Frage. Denn da ist ja davon die Rede, dass der Odem des Menschen genauso zur Erde geht wie bei den Tieren und dass das alles keine Rolle spielt oder so etwas. Ich bin schon verwundert über die Kollegen, die von dem Buch so hingerissen sind, von dem Kohelet. Aber auch eben Balthasar schreibt das einfach so hin und sagt, dass es eben diese Irdischkeit ist, unser Unvermögen, ist nicht unser Unvermögen, sondern Gottes positiver Wille und der Gehorsam des Menschen, der eben nicht mehr sehen will, als ihm gezeigt wird. Und darum gehört also die Angst zum Leben und Weisheit heißt nur, dass man in dieser Angst nicht krampft. Also dass man das irgendwie schafft, locker zu bleiben. Schreibt auch Kohelet, genieße dein Leben mit deiner Frau und nimm damit was ist, weil lange dauert es sowieso nicht. Und so die Geschichten, das sind eigentlich die Ausführungen, in die das geht. In meinen Augen ist das ein ganzer Nihilismus, dieses Buch.
Also ich habe gerade heute früh dazu was gelesen, und zwar, dass das Leben dann trotzdem nicht sinnlos ist, sondern es ist einfach diesseits gezogen.
So ist es eben, das ist es. Also hier ist es eben recht, ist es, ja, nicht, das sagt er auch, sagt ja, Windhauch ist alles, heißt das ja immer, ne? Alles und tut ja so, als wäre er der Salomon. Also er sagt, ich habe alles erlebt und die Weisheiten alles mitbekommen, aber alles ist eigentlich Windhauch. Es lohnt sich eigentlich nicht und von dort her hält man sich dann raus eigentlich und genießt, was man genießen kann und lässt sich da nicht so einwickeln. Und so, das ist ja auch die Grundposition bei den Griechen, nicht? Wenn der Pythagoras sagt, das Leben ist ein Drama und die edelsten Menschen sind die, die Zuschauer sind. Also die einen spielen damit und die anderen verkaufen da oder vermieten Sitzkissen und verkaufen Erdnüsse und was weiß ich, was da alles so passiert. Ne? Sagt aber, der eigentlich edle Mensch ist nur ein Zuschauer. Und das wird ja dann, das haben wir ja gelesen, das nimmt ja Nietzsche dann auf und sagt tatsächlich, angesichts der Fürchterlichkeit der Welt muss man sie ästhetisch entwirklichen. Und sagen, sie ist eigentlich nicht wirklich, sondern man muss das nur als ein Kunstwerk, als Schein nehmen, dann geht das. Denn tatsächlich beim Lesen oder im Film oder so etwas dann oder in Erzählungen hört man gern alle möglichen solche Grässlichkeiten, wenn es einen nicht unmittelbar selber trifft. Und wenn ich deswegen diese Rolle des Zuschauers einnehme, dann habe ich hier eine Distanz zur Welt. Bitte?
Im Nachhinein ist es ja sogar real eingebaut. Nicht dadurch, dass es vergänglich ist.
So ist es.
Ist es ja nur, es nützt einem im Moment meistens.
Im Moment ist es einem unangenehm.
Ja. Im Prinzip ist es ja so eine Mischung, genau in dieser Schwebe zwischen
ja.
zwar bedeutend und wertvoll und verbindlich ja. und doch wieder, wie eben die Griechen und die Führer ja. gesagt haben, es hat eine Vergänglichkeit so ist, auch.
Ja.
Ob das jetzt aufgehoben
ja.
wird,
ist eine andere Sache.
Ist eine andere Geschichte.
Aber das ist ja eine deutsche Redensart, zu sagen, gehabte Schmerzen hat man gern.
Ja.
Nicht? Davon erzählen die Leute gern, nicht bloß in der Reha oder so, sondern einfach so. Nicht? Also, dass man da schildert, was da alles Schreckliches war, das ist also, Leiden ist vergänglich, gelitten haben ist unvergänglich, sagen dann die Leute. Nicht? Und das gehört dann einfach mit dazu. Die Frage ist, ob das eben so ganz stimmt. Nicht? Er macht dann nochmal darauf aufmerksam, dass man gucken muss, es gibt, ist zu unterscheiden, die Angst der Bösen und die Angst der Guten. Also Balthasar spricht das extra an. Er sagt, das muss man aufnehmen. Für die Bösen, da ist dann vor allen Dingen das 17. Kapitel des Weisheitsbuches dran, wo dort die ägyptische Finsternis dargestellt wird, während in den Siedlungen Israels heller Tag war. Also das wird da halt so geschrieben in dieser Weisheitsliteratur, dass die Ägypter da alle in der Finsternis sitzen, weil sie Israel nicht wegziehen lassen. Und Israel, da ist überall Licht und die anderen sitzen im Dunkel und in der Verlorenheit und diesem Schrecken. Er schreibt von einer Schilderung einer totalen Angst, in deren Selbstqual Nacht, Angst und Sünde sich einander verstärkend durchdringen, sagt er. Und müßig darum der Versuch, in dieser umfassenden, gespensterhaften Angstwelt irgendwo zwischen subjektiv und objektiv zu unterscheiden, das ist einfach in einem eine grässliche Erfahrung, die da gemacht wird. Das ist also die Angst der Bösen und deren Verwirrung. Und doch wird sogar diese ausweglose Angst zuletzt noch in einer Schwebe gehalten, in Weisheit 11, wo dann die Rede ist, vor schlimmeren Bestien hat Gott die Bösen auch noch bewahrt. Da steht nämlich auch, er hätte ihnen ja auch noch böse Bären schicken können oder so Geschichten. Nicht? Ach, Gott hat sich da auch noch zurückgehalten und die anderen also nicht da total erledigt. Das steht da eben auch noch mal extra drin, dass er selbst dort noch da sein Eigentum geschont hat, erklärt also das Weisheitsbuch. Dass das dort steht, den Guten gegenüber, den wird schon zunächst immer neu untersagt, sich zu ängstigen. Legst du dich nieder, so brauchst du nicht Angst zu haben. Ruhst du, so schlummerst du süß, in den Sprüchen. Nicht? Dann wird das extra eingefordert und das gehört eben auch zum Abendgebet bis eben hin zum Abendgebet der Kirche heute, im Stundengebet oder so. Dass es zugleich ist, hat natürlich der Schlaf immer etwas mit dem Lebensende überhaupt zu tun und mit dem Tod, der Schlafbruder des Todes oder der Todbruder des Schlafes, dass das dorthin gehört, aber zugleich eben auch in dieser gelösten Form. Bei Charles Péguy wird dann ja Gott sagen, ich liebe den nicht, der nicht schläft. Und er sagt, es gibt eben Leute, die meinen, sie müssten immer alles im Auge haben. Das heißt ja, hat in seinem Buch seiner Zeit der Horst Eberhard Richter ja extra dargestellt, wo er geschrieben hat von der modernen, also der Neuzeit, wo die Neuzeit durch die Abschaffung Gottes den Menschen dazu gezwungen hat, dass er seine eigene Vorsehung wird. Und er zieht ja am Anfang seinem Buch gleich eine Parallele zu einem neurotischen Kind, das so liegt mit dem Rücken zur Wand, aber mit dem Blick zur Tür und die Tür muss auch offen stehen, das Kind muss das alles so im Blick haben und so. Und deswegen muss dann jetzt der neuzeitliche Mensch die Vorsehung Gottes übernehmen, bis hin zum absoluten Ich nach Fichte oder so, kommt das so alles vor, dass, weil man sich eben nicht mehr Gott anvertrauen kann, sondern sagt, man muss selber gucken, wo man da bleibt. Das ist der Punkt und deswegen sagt dann eben Péguy, das lässt den lieben Gott sagen, ich liebe den nicht, der nicht schläft. Und er sagt, das gehört ihm zu, sich wirklich loslassen und sich da hineingeben und sagen, die Welt geht dann schon nicht unter, auch wenn ich sie jetzt nicht bewache oder durchführe. Aber dieser Bezirk der Angstlosigkeit, sagt er, wird hergestellt von einem Gott, der selbst von allen Schaudern der Angst umwittert ist, so schreibt er. Immerfort ist von der Angst der Guten um das Gottesverhältnis die Rede. Ehe er Mensch wird, erscheint Gott als der Erschreckende ganz andere, und zwar gerade nicht als fernes Geheimnis, sondern eben aufgrund seiner niederstoßenden Nähe. Das ist eigentlich der Punkt. Das kann man ja übrigens auch in einem dieser frühen Gedichte von Celan lesen. Er sagte, uns begegnet Gott deswegen nicht, weil er so fern wäre, sondern er ist uns zu nah. Und deswegen können wir ihn nicht spüren und sehen. Er ist also zu eng, man könnte sagen, zu eng im Winkel und ist deswegen nicht im Rückspiegel oder so ähnlich. Ne? Also es ist gerade diese Nähe Gottes, die ihn unerfahrbar macht, dass die dorthin gehört. Und sagt, es ist also hier nicht ein fernes Geheimnis, sondern gerade aufgrund dieser niederstoßenden, wie er schreibt, Nähe. Jahwe in seiner Gottesmajestät ist im Alten Testament schon dem Menschen näher als im Neuen. Eben da ist Gott im Himmel und davon ist immer so die Rede. Christus ist natürlich da, aber das andere ist weg, während diese größere Nähe eben vorher gegeben ist. Und da ist die Metaphorik auch wirklich drastisch, dass er sagt, erst in der Menschwerdung würde dann zum schonungslosen Überfall die Werbung nachgeholt, nachdem die nackte Gottheit sich ins Menschsein kleidet, so schreibt er. Danach rückt er uns da auf den Pelz.
Wie soll man dann unterscheiden können, ob es sich um eine Absenz Gottes handelt oder eine zu große Nähe, wenn man beide Fälle nicht spürt?
So ist es. Bleiben eben nicht.
Einfach bloße Behauptungen oder kann man da irgendwie Kriterien angeben?
Ja, Ja, es ist halt tatsächlich, arbeitet sich das ja dann sehr bald heraus. Die schönste Fassung kommt meiner Meinung nach, steht bei Augustinus, wenn er sagt, Gott ist höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Also nicht, er ist mein Innerstes, sondern superior summo und inferior intimo. Viele sagen, Gott ist, so, ich habe eine ungeschaffene Mitte in mir oder so ähnlich. Nein, nein, sondern man kommt nach innen eben auch an eine Grenze und die religiösen Lehrer sagen, da sollte man sich nicht alleine darum treiben, weil da die Dämonen und die Schakale und so sind oder so, das ist schon gefährlich. Aber innerhalb dieser inneren Grenze begegnet man dann einem Ich, das nicht unser Ich ist. Da taucht das auf und metaphysisch wird ihm gesagt, tatsächlich ist der Schöpfer, als Erhaltung, schaffen heißt ja nicht bloß am Anfang aus dem Nichts rufen, sondern die ganze Zeit im Sein halten, ist überall im dem Zentrum der Geschöpfe, ist er gegenwärtig. Also deswegen wird immer vom Schöpfergott geredet, dass er einerseits die Transzendenz ist, also jenseits, aber andererseits immanent, weil er überall der eigentliche Kern und die Mitte der existierenden Seienden ist. Aber die Frage bleibt natürlich berechtigt bestehen, wie Sie sagen, woher kann ich das unterscheiden? Nicht? Aber die Metaphysik hat sich da so drauf geeinigt und bei Guardini in seinem Buch über den Gegensatz oder auch das menschliche Dasein in Welt und Person ist das für ihn ganz wichtig, dass er nicht oben und unten behandelt, denn unten, das ist eben eher die Hölle und das Nichts, sondern das Oben und das Innen sind immer die Spannungen, die er hat. Und so wird ja dann auch oft gesagt, im Blick auf die drei göttlichen Personen, der Vater ist der Gott über uns, Christus ist der Gott neben uns und der Heilige Geist ist der Gott in uns. Das kann man öfter so bei den geistlichen Lehrern dann lesen, dass sie das so verteilen und dass wir in dieser Form es mit dem trinitarischen Gott zu tun haben. Also nicht unser Innerstes, sondern innerer als unser Innerstes. Das ist das Wichtige, auch dass man da an eine Grenze stößt. Wir können es also nicht in uns zurückziehen und sagen, klein, aber mein, sondern auch da nochmal sind wir also aufgebrochen und ist es nicht da. Und das kann dann eben schon Angst machen, wenn man oder diese Angst, die man überwinden muss, um zu vertrauen. Und Vertrauen ist ja nur ein anderes Wort für Glaube. Nicht? Darauf läuft es hinaus. Und deswegen bin ich in diesem Punkt auch, denke ich, da eher evangelisch, weil die katholische Tradition sagt immer, die Sünde steht der Tugend gegenüber. Während die evangelische Theologie sagt, nein, die Sünde steht der Glauben gegenüber. Und jede Sünde ist ein Zeichen, dass man nicht glaubt. Und das sehe ich auch so. Also ich glaube, dass wir, wenn wir uns verfehlen, sei es, dass wir ein Gebot nicht einhalten oder uns an ein Verbot nicht halten, dann kommt das immer daraus, dass wir sagen, ah, Gott sorgt nicht genug für mich, ich muss selber sehen, wo ich bleibe. Dass das eigentlich auf diese Struktur hinausläuft. Das heißt, dass jede Verfehlung ein Zeichen von Unglaube ist. Die Schrift spricht dann in solchen Fällen von Oligopistia, auf dem Deutschen hat das dann geheißen Kleinglaube. Und das ist der Unglaube im Glaube. Im Glauben, nicht? Glauben heißt eigentlich, ich vertraue drauf und sage, Gott sorgt schon aufs Beste für mich. Aber wenn man das eben nicht glaubt, dann muss man selber für sich sorgen, angefangen von dem Fall der Ersteltern. Immer eine Form von mangelndem Glauben, von Unglaube im Glauben darin. Und das weckt dann eben diese Angst und Schrecken, die hier auftaucht. Und das, bitte.
Vielleicht eine bisschen dumme Frage, aber also, mir kommt es jetzt so vor, als würde es fast darauf hinauslaufen, dass Angst zu haben einen gewissermaßen in die Nähe des Bösen rückt. Oder halt,
ja, das sagen die Leute öfter, ja. Wäre, ja.
Dass mhm. man da schon gewissermaßen ist oder eben, dass ja. man nicht genug glaubt. Ja. Aber wie ist es dann?
Nee, das habe ich nicht gesagt. Also ich beziehe es nicht auf die Angst, sondern auf die Verfehlung. Also an sich sollte ich diese Angst auf mich nehmen und die ertragen. Und da wird sogar ausdrücklich gesagt, Jesus sagt das ja nachher auch nochmal, Jesus sagt, fürchtet nicht die, die euch das Leben nehmen können, sondern fürchtet den, der Leib und Seele ins Verderben bringen kann. Und damit meint er Gott. Und deswegen ist das eine Sache der Weisheitsliteratur zu sagen, der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Und da gibt es dann auch von den Kirchenvätern nehmen welche als Bild die Nadel, mit dem man den Faden also durchzieht, um was zu verbinden. Es geht mit diesem Stich der Nadel los und sagt, und deswegen ist der Anfang der Weisheit die Furcht Gottes. Man fängt mit der Furcht vor ihm an. Da wird nicht Angst gesagt, weil die machen diese Kierkegaardsche Unterscheidung nicht. Erstmal ist die Furcht Gottes. Aber die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. So geht es also los. Und die, außerdem sagen sie dann nochmal, dass die Furcht vor Gott vor alle anderen Befürchtungen und Ängste zähmt. Wenn ich an der richtigen Stelle Angst habe, muss ich an den anderen Stellen keine haben. Und wer eben nicht vor Gott Angst hat, der hat Angst vor irgendwelchen Dämonen, irgendwelche abergläubischen Vorstellungen. Das wird dann immer gesagt. Schon in der Weisheitsliteratur, wie im Blick auf die Götter und Götzenbilder der großen Religionen. Wobei ja Israel hier das alles übertreiben muss, weil es eben so klein ist gegenüber diesen Riesendingern. Nicht? Wenn Sie denken, ob Sie in Berlin im Museum sind oder im Louvre oder in London und sehen dort diese riesigen Stiere und all die Geschichten. Nicht? Und dann dieses kleine Israel, da kann man verstehen, dass diese versuchen, dann den Spieß rumzudrehen und das eben ganz klein zu machen oder schlecht zu machen, weil sie es eigentlich nicht richtig hinkriegen. Nicht? Und da taucht dieser Gedanke dann auf, ja, die wirkliche Furcht und das wirklich Bedrohliche, deswegen werden ja dann auch die Götter, die Gotteserscheinungen immer so beschrieben, da hüpfen, die Berge hüpfen und das Meer tobt und alles geht so, bis diese Nebengeschichten, dass zum Beispiel dann Elias da heraustritt aus der Höhle und dann ist es ein Säuseln des Windes oder wie Buber Rosenzweig übersetzt haben, die Stimme verschwebenden Schweigens. Das ist aber dann schon ein Gegenbegriff, sonst ist immer die Rede davon, dass da die Berge wackeln und das Meer und alles da geht, um da die ganze Wucht deutlich zu machen. Eben. Und jetzt sollte ich ihm zugleich bei dieser Furcht sagen, ich muss eigentlich keine Angst haben, denn der gehört ja zu mir. Bei Thomas kann man dann auch sowas lesen. Was ein Freund kann, das können gewissermaßen wir selbst. Und deswegen sagt er, haben wir, weil wir die Freunde Gottes sind, also Anteil an seiner Allmacht. Da weicht Thomas mit Entschiedenheit ab von Aristoteles, auf den er sich ja sonst immer bezieht. Aristoteles sagt, zwischen Gott und Mensch kann es keine Freundschaft geben. Genau wie es zwischen Freien und Sklaven keine Freundschaft geben kann. Und er sagt, doch, er führt gerade ein und sagt, die Liebe zwischen Mensch und Gott ist die Liebe der Freundschaft. Das ist sein entscheidender Schritt, den er tut. Und übernimmt aus den Freundschaftskapiteln, vom Schluss der Ethiken beim Aristoteles, übernimmt er das. Und führt das gegen Aristoteles für das Verhältnis zwischen Gott und Mensch ein. Und sagt dann ausdrücklich, was wir durch Gott können, das können wir gewissermaßen dann selbst. Und so begründet er auch, dass wir das Bittgebet halten sollen, weil wir eben, Gott will das von uns, sagt er, weil er uns die Würde der Miturheberschaft geben will. Weil dadurch, dass wir bitten, haben wir Teil an der Macht und an der furchterregenden Macht Gottes. Und das geht ja los, am Anfang gerade sehr kriegerisch immer, nicht? Deus, also Gott der Sabaoth, also der Herr der Heerscharen, wenn man auftaucht, da ist noch ganz stark das Kriegesbild, bis sich das hinterher dann eher verschiebt zum Frieden hin. Nicht? Aber am Anfang geht es immer noch um die Gotteskriege, die dort da sind. Da ist jeder Krieg ein Gotteskrieg. Das sind die Anfänge dort. Also sagte, das spitzt sich hier so zu und er verweist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das mal nachgelesen haben, ich schlage Ihnen einfach vor, gucken Sie mal rein, vielleicht abends, wenn Sie nochmal die Bibel nehmen und gucken im Genesis Kapitel 15, wo Abraham mit Gott den Bund schließt, wieder, also so, was da alles an dunklen Gestalten da passiert und durcheinander läuft, das ist wirklich einigermaßen unheimlich, was dort abläuft. Auch die gewaltsame Hinausnahme dann aus Ägypten, nicht, gegen die Ägypter oder so, wenn man das mal sieht, da kommt ja schon eine Menge von Dingen zusammen, auch das bedrohliche Geschehen dann am Berg Sinai, weswegen dann ja auch das Volk sagt, nee, geh du mal hoch, ob du wieder runterkommst, wissen wir ja nicht, aber wir gehen da nicht hoch. Gegenüber Blitz und Donner und was da alles so los ist. Nicht? Also das muss man schon mitsehen. Und dann sagt er hier eben, da spielt sich Israels Geschichte als ein Drama ab zwischen dem Zwingen Gottes mit allen Mitteln der Angst in die Angstlosigkeit hinein und dem zagenden Fürchten des Menschen, ob der gebrochene Bund noch gelte, am ängstlichen sich herauskämpfen aus der Angst, so sagt er. Also das ist einfach, das durchzieht so das alte Testament immer wieder, dass das in dieser Schärfe auftaucht. Also es geht immer, hier sagt er, um einen Kampf der Angst, um die Angstlosigkeit vor Gott. Und das geht so los, das sagt er in vielen Psalmen, ist das ja bekannt, es geht los, das Leiden unter der Gewalt und Übermacht der Gottesfeinde immer erstmal, die herrschen da und dann am zweiten Schritt führt dann Gott den Gerechten in Nöte und Anfechtungen, damit er hier sieht, dass er auf Gott angewiesen ist. Und dass er, denn das ist ja das Problem, wenn man meint, es klappt, dann denkt man, man hätte das selber gemacht. Deswegen muss man ja die anderen Erfahrungen machen. Und wenn man natürlich dankbar ist, wie es einem geht, dann kann man sich das vielleicht auch ersparen. Dann ist es nicht nötig. Ne? Aber sonst muss es einem so gehen, dass einem die Gesundheit genommen wird oder sonst wieder, damit man merkt, das, was da ist, ist nicht einfach unser Eigentum. Sondern es kann einem jeden Moment genommen werden. Das ist das, was Louis sagt, das ist das Erste, was der Schmerz zeigt. Die Dinge gehören uns nicht. Wir können nicht sagen, die haben wir einfach. Also Hiob steht dann eben auch vor Gott in der Nacktheit der Angst, so schreibt er. Nach seinem Recht bei ihm schreiend appelliert er von Gott an Gott. Das finde ich auch toll. Also er wirklich von Gott an Gott appelliert. Er sagt, ich wende mich an den Allmächtigen, weil ich sage, du benimmst dich nicht so, wie du dich benehmen solltest, wenn du ein heiliger Gott bist. Und das ist ja der Punkt, wo das hier auftaucht. Also diese alttestamentliche Endlichkeit, die nicht bloß an ihren Rändern, sondern gänzlich, so sagt er, überflutet wird in dieser Aufhebung der Grenzen zum Chaos. Und in diesem Chaos kommt dann erst das Neue Testament jetzt sichtbar. So ist es dort, was dort da ist. Also beide Angstgestalten haben eine eigentümliche Vorläufigkeit. Die Angst der Bösen ist fantastisch und vom Licht der Guten aus lächerlich. Die Angst der Guten bilden einen Gottesweg, aber trotzdem, der Angst der Bösen kündigt sich die Finsternis der Unterwelt an. Die der Guten führt ins Licht. Zugleich aber ist weder der Böse schon unrettbar verloren, noch der Gute sicher gerettet. Das wird ja ausdrücklich gesagt. Dem Elias sagt das Gott, sagt er, wenn ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit abfällt, kommt er eben dann hinterher in die Hölle und wenn ein Ungerechter sich bekehrt, dann wird er eben gerettet, aber wenn von dir fordere ich aber sein Leben, wenn du ihn nicht also dazu bringst, sich vernünftig zu verhalten. Und von dort her gab es früher so diese Redensart bei den frommen Leuten, die sagten immer, Dixi et salvavi anima meam, also ich habe es gesagt und damit meine Seele gerettet. Das heißt, wenn ich dem anderen gesagt habe, hör mal, das ist nicht in Ordnung, dann kann ich beruhigt sein, jetzt bin ich nicht mehr schuld, wenn das daneben läuft. Das war also so eine übliche Redensart, so Dixi et salvavi anima meam in dieser Tradition, die dahinter steht. Und dieser dramatische Ernst lässt es eben nicht zu, die alttestamentliche Existenz einfach als Gleichgewichtsschwebe zwischen Angst und Hoffnung zu beschreiben, sondern die Angst ist schon zunächst mal stärker. Es geht um ein Unterwegs in einer Richtung auf diese Befreiung hin. Das ist sein Befund, wenn das Alte Testament liest. Diese und deswegen taucht sowas ja auch dann immer in den Religionskritiken auf, nicht? Dass also Religion nichts Förderliches ist, weil es die Leute einfach nur in schreckliche Ängste versetzt und die sich ausbeuten lassen, bis hin, also was ist an Erbteilen oder so alles im Mittelalter an die Kirche gefallen, weil die Leute eben die Stiftung gemacht haben für ihre Messen oder so, das erklärt ja der Mephisto alles auch dorthin, nicht? Also diese Ausbeutung, die dann da auch reintritt. Und jetzt kommt hier an zweiter Stelle dann jetzt der neue Bund. Und da sagt er, dass auch der neue Bund hebt die Mehrdeutigkeit der Angst nicht auf. Er sagt, es geht überhaupt nicht um eine Aufhebung, sondern um Vollendung. Also er sagt, die Angst vertieft sich noch im neuen Bund. Die Angst der Bösen steigert sich, indem die Unterwelt sich zum Abgrund der Hölle verfinstert. Vorher war ja nur von der Scheol die Rede, einfach vom Totenreich, nicht? Während Jesus von der Hölle spricht. Das ist nochmal eine andere Dimension mit den Ängsten, die das dann aufgerufen hat. Gut, das gibt es bei den Griechen ja auch, die Strafen im Jenseits, nicht? Aber wenn ich bloß so von der Scheol rede, dann kommt das erstmal nicht vor, diese ersten Stufe. Und die geheime Offenbarung überbietet die Visionen des Weisheitsbuches ja nochmal ins Unvorstellbare, was dort passiert, nicht? Und erhält zugleich eine Vision, eine besondere Form von göttlicher, absoluter Wahrheit. Höchste Steigerung erfährt da auch die Angst der Guten. Balthasar weist auf den nächtlichen Kampf etwa der Jünger im Boot hin. Die sind dort im Kampf und sind ja auch ganz erschreckt. Dann kommt dann Jesus übers Wasser, glauben dann ein Gespenst, oh weh, nicht? Weil da geht es einfach nicht voran. Das muss man mitsehen, was das heißt. Und für ein Gespenst halten ja auch die Apostel erstmal nochmal den Auferstandenen. Nicht? Da taucht das ja auch nochmal auf. Also ein Geist. Das sah ja auch anders aus und verfremdet. Keiner wagte zu fragen, bist du es? Denn sie wussten, er ist es so. Er steht dann da so merkwürdig da mit diesem Denn, nicht? In dem Bericht am See Genezareth. Paulus zittert und bebt, in der Apostelgeschichte 6,9 können Sie das lesen, der Seher auf Patmos bricht wie tot zusammen, als da also eben der Offenbarer kommt. Diese ganze Dimension muss man schon mitsehen. Wie überhaupt, also wir Christen haben uns einfach daran gewöhnt, weil das immer so war, genau wie die Leute sich nicht mehr aufregen, wenn da jemand an Holz genagelt ist oder so, das haben die Leute, an der Wand hängt das und die Leute haben es um die Brust hängen oder so etwas. Da fand ich schon hilfreich, diese Fremdprophetie, dass es da heute Leute gibt und sagen, das ist ja unzumutbar, da jemand da so festgenagelt am Holz, nicht? Dass man daran denken muss, dass Cicero noch gesagt hat, in der Gegenwart eines römischen Bürgers darf man nicht mal das Wort Kreuz äußern in einer seiner Gerichtsreden. Nicht, dass es erstmal da gar nicht aufzutauchen hat vor dem Grauslichen, was es ist. Und dann wird das zum Karfreitag immer da mit Blumen noch beschmückt. Nicht? Das regt mich jedes Mal, jedes Jahr neu auf. Nicht? Ich sage, was soll denn das? Nicht so ein Folterinstrument, wo das eigentlich nicht hingehören würde dann. Also sagt er, aber das alles wird noch unwichtig gegenüber der Angst des Erlösers selber. Und das ist ja wirklich schwer zu bedenken, wenn man das zunimmt. Also Gott erhört ihn nicht, indem die Angst ihm erspart, sondern indem sie ihm bis aufs Letzte geschenkt und überlassen wird. In Wellen vom Lazarusgrab angefangen, über den Zuruf im Tempel, dann zum Leiden am Ölberg, wo die Apostel einfach schlafen. Und er will ja nur sagen, seid doch ein bisschen wach, helft mir doch oder so. Nicht? Und er kommt, aber die sind... Da ist nichts zu wollen. Nicht, dass man das sieht und mitnimmt. Also dieses Leiden des unendlich Reinen vor allem, was Gott verabscheut. Dieses stellvertretende Leiden in der Gerichtsangst. Das Leiden um die verlorengehende und jetzt schon ganz verlorene Welt bis hin zur Verlassenheit am Kreuz, das ist ja gar nicht durchzudenken. Nicht? Das Kind ist alles halb so wild, der ist ja allwissend, der weiß, in 3 Tagen ist sowieso alles vorbei. Erst wenn man ein bisschen älter wird, begreift man, niemand stirbt so schrecklich wie das Leben. Also manche Leute erzählen uns ja, so die Psychologen, nein, nein, man stirbt dann schwer, wenn man nicht richtig gelebt hat. Und deswegen sei es so häufig, dass gerade geistliche Leute oder so schweren Tod haben, weil die eben ihren Verzicht nicht richtig verarbeitet hätten oder so. Also das kann man dann also lesen in der psychologischen Literatur. Aber hier geht es darum, nein, nein, es geht schon um diesen anderen Gedanken, dass eigentlich das Leben, so schwer wie das Leben, stirbt nichts. Wie das Leben selber. Nicht, dass man das mit sehen muss, und zwar vor allen Dingen die Verlassenheit. Wir können doch ganz gut einen Tag leben, ohne dass man da groß an Gott denkt, also vielleicht morgens oder abends oder beim Tischgebet. Aber sonst fehlt einem da eigentlich nichts. Aber er lebt ja ganz und gar aus diesem Blick auf den Vater und dann ruft und sagt, also warum hast du mich verlassen? Das ist ja unausdenkbar. Und deswegen musste das ja dann auch der Mel Gibson in was anderem darstellen, indem er dann eben so eine 20-minütige unerträgliche Geißelszene einbaut, um wenigstens ein bisschen ahnen zu lassen, was da eigentlich durchgemacht wird. In diesem Ruf, warum hast du mich verlassen? Nicht? Dass man das mitseht. Allerdings geht es ja dann dort nochmal so, das ist dann, das darf man auch nicht übersehen, deswegen sage ich auch Menschen, wenn die zu mir kommen, die großen, also Kummer, Schmerzen haben, wo ich denen dann immer sage, ich höre sie schon an und sie können es mir schon erzählen, aber ich finde es noch richtiger, sie sagen es ihm selber. Wir müssen nicht bloß in der dritten Person reden und das schon deswegen, weil wenn man sich darauf einlässt nämlich und so wie er auch fragt, warum jetzt so für mich, dann kommt man zu einer Innigkeit, die sie in den sonst selten in der Bibel irgendwo haben. Davon haben wir ja schon öfter gesprochen, habe ich schon öfter darauf hingewiesen. Wenn sie also in diesem Psalm, der da anfängt, warum hast du mich verlassen, bis zum 11. Vers kommen, wo es dann dort heißt, vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Eli Atta, mein Gott, du. Also so innige Texte haben sie in der Bibel sonst kaum, wie gerade in der Folge auf diesen Aufschrei und diese Klage und dieser Protest. Und deswegen möchte ich das jedem gönnen, dass er da so, wenn schon, also er da leidet, dass er in dieses direkt der Hiobsfrage hineingerät, sodass er dann eben sagen kann, vorher habe ich nur von dir gehört, jetzt bin ich dir begegnet und es ist eine andere Situation. Während es dann eben heute eine Reihe von theologischen Kollegen gibt, die halten sich nur immer mit dem ersten Markus-Schluss auf und lesen den Schrei nur als Verzweiflung obendrein, was völlig falsch ist. Ich hoffe immer, man soll ja immer die Texte so lesen, dass man sie irgendwie noch retten kann, dass das nur Sprachschlamperei ist, dass die nicht wissen, was Verzweiflung heißt. Nicht? Denn wirklich Verzweiflung heißt Verlust von Glauben und Hoffnung. Im Ernst. Nicht? Er ist doch nicht verzweifelt gestorben, dann wär er ja ungläubig gewesen und nicht mehr der Anführer unseres Glaubens. Also ich hoffe, dass das bloß Sprachschlamperei ist bei den Kollegen. Aber man kann sowas jedenfalls hören. Und dann sagen die, ja, der bei Lukas, der hört immer so friedlich und nett auf. Und deswegen kommt er nochmal vor in deine Hände oder so Geschichten. Nicht? Sag ich, nein, nein, ihr müsst ja nur den Psalm 22 bzw. 23 angucken. In dem kommt das selber vor. Mi beten imi Eli Atta vom Schoß meiner Mutter an, mein Gott, du. Ne? Dass man solche Texte da hat, aber das eben jetzt eben nicht irgendwer, sondern der Erlöser selber. Dass das bis dorthin erreicht und dass man das sehen muss. Dass also tatsächlich am Kreuz die Weisheit Gottes zur Torheit wird. Und dass die Finsternis hier nicht mehr sich von einem Licht von außen angucken kann. Da gibt es kein Licht außen mehr, sondern es wird ja auch zugleich finster und Erdbeben oder alle die Sachen, die dort hineinkommen. Also das Chaos im Ganzen, also Sonnenfinsternis, Erdbeben, Aufbruch der Gräber, diese ganzen Angstwehen der Geburt, zu denen es durchkommt, Das ist schon im Alten Bund die Rede vom Gerichtstag und das spitzt sich ja jetzt nochmal zu in der Form. Und das kürzt Balthasar auch an keiner Stelle ab. Also er macht nicht so, sagt er, ja, die sind nicht gläubigen Atheisten, die müssen da irgendwie oder so, aber wir haben es anders. Er sagt erstmal, nein, so steht es erstmal auch. Das sollte man erstmal einräumen, auch in der Bibel selber, was dort gezeigt wird. Das ist nicht einfach ein Trostland gegenüber dem anderen und das ist ihm wichtig. Jetzt aber, denn was passiert hier? Hier wird zugleich die Vergeblichkeit fruchtbar. Die Angst führt schon in den Abschiedsworten Jesu zur Freude. Wenn Sie es nachlesen, er benutzt ja dieses Bild von der gebärenden Mutter, von der gebärenden Frau, die also Angst hat und Wehen und Schmerzen und sich freut, wenn das Kind geboren ist. Das benutzt er ja als Bild im Johannes-Evangelium in Abschiedsreden schon. Er sagt, das ist einerseits die Angst und der Schrecken und die Verlorenheit und der Schmerz, aber zugleich ist es dann eben auch schon die Freude, in die es hier hineingeht. Und dann kommt jetzt der Umschlag, dass er sagt, in diesem Umschlag kann es dann bis dorthin kommen, dass sich uns die Möglichkeit zur Teilnahme an der Angst des Kreuzes erschließt, so schreibt er. Denn das ist ja auch nochmal wirklich ein merkwürdiger Gedanke im Neuen Testament. Erstmal stirbt also nach den Urkunden der Sohn Gottes, um uns zu erlösen. Andererseits sollen wir dann seinen Erlösungstod teilen und mit ihm mitvollziehen. Das ist ja diese merkwürdige Verwandlung, von der er durchspricht. Das haben Sie besonders deutlich bei den Paulustexten, die er auch dann alle zusammenstellt, vor allen Dingen in den beiden Korintherbriefen und im Römerbrief, dass dort eben von der Schwäche die Rede ist, die zugleich die Stärke bedeutet. Diese Verwandlung, die dort da ist, im Psalm gesagt, in Tribulatione dilatasti mi, also mitten in dieser ganzen Wirbel und Verlorenheit, hast du es mir breit und weit gemacht. Das ist also nochmal der Bild, da mir eng war, hast du es mir weit gemacht. Da mündet es eigentlich hinein, so wie eben die gebärende Frau, die der Drache da ja anfällt, in dem 12. Kapitel der geheimen Offenbarung, dass sie entzogen wird in der Wüste und der Drache nicht hinterherkommt. Dass das also hier in dieser Form gegeben ist. So viel also zum Alten und Neuen Bund. Dann geht es nach der Pause weiter mit der Christ und die Angst. Der nächste Schritt. Also das erste, diese aufrichtige und nicht verkürzte Ernst, der tatsächlich in den Offenbarungstexten drin ist. Weil viele haben tatsächlich so die Vorstellung, ja, im Alten Testament geht es etwas so roh und wild und dramatisch zu, aber umso netter und lieber ist es dann so wie auf den Nazarenerbildern im Neuen Testament. Das stimmt einfach nicht. Da ist von Heulen und Zähneknirschen die Rede und von dem Wurm, der nicht stirbt und alle die Sachen. Nur hört man davon heute in der Predigt nichts. Bei den Predigern, das lassen die einfach alles weg. Und deswegen finde ich wichtig, dass man das anspricht und deswegen wollte ich das auch nicht weglassen, sondern das wirklich in dieser ganzen Breite darstellen, sodass ich gut verstehe, wenn Leute keine Christen sein wollen oder das nicht wollen. Nicht? Sondern das ist tatsächlich eine Zumutung. Aber jetzt machen wir erstmal unsere Pause. Schönen Dank.